Zentrum ist. Da sind auch viele Handelsreisende, sind aber nicht bloß die Leute. Und es war durch und durch erfüllt von unmoralischem Treiben dort. Nur ein Detail, das der Tempel der Aphrodite oder Venus, die Liebesgöttin, stand dort. Und weil es die Liebesgöttin war, gab es Angestellte, die geholfen haben, dass die Jünger der Liebe frönen konnten. 1000 Prostituierte waren dort angestellt. Im Tempel. Also nur als Detail, wie es in dieser Stadt zuging. Und es gab zu dieser Zeit sogar einen Begriff, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Korinthiasomai, das heißt korinthisch. Da hat man gesagt, dort, wenn es irgendwo besonders lotterhaft zuging, hat man gesagt, das ist ja korinthisch bei euch. Das ist, was man heute so, da geht es zu wie in Sodom und Gomorra. Und so war damals Korinth der Inbegriff für lasterhaftes, untugendhaftes, unmoralisches, schlechtes Leben. Paulus hat während seiner zweiten Missionsreise in Korinth evangelisiert und ist dann dort 1,5 Jahre geblieben. Kann man in der Apostelgeschichte 18 nachlesen. Und offensichtlich hat er dann um die 2 Jahre später mitbekommen, dass es massive Probleme gibt in Korinth und sah sich genötigt, erstmal einen Brief zu schreiben. Und dieser Brief ist im Vergleich zu den Johannesbriefen, die wir jetzt hatten, kein Brief mit groß Lehrinhalten, sondern er greift viele praktische Dinge auf, die dort falsch laufen, und zeigt auf, wie sie richtig laufen sollten. So rein Lebenshilfe für Christen, die leider noch in der Welt leben. Es ist für unseren alten Menschen eine riesen Herausforderung, noch in dieser Welt zu leben. Und für den neuen Menschen genau die Herausforderung, dass er nämlich Menschen aus dieser Welt für Jesus erreicht. Es soll so sein eigentlich, dass wir die Welt prägen. Es passiert aber leider allzu oft, dass die Welt uns prägt. Und das ist eigentlich der Inhalt vom ersten Korintherbrief. Leute, offensichtlich seid ihr geprägt von der Welt, aber es soll andersrum sein. Ihr sollt die Welt prägen. So viel als Vorwort. Ich lese mal vor. Ich brauche die Brille, weil meine Bibel wird immer kleiner. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass du das Wort bist. Und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass es zu uns spricht. Und so bitte ich dich auch heute, dass es zu uns spricht. Dass wir verstehen, was du für uns hast. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns einfach die Augen öffnest, dass du uns die Herzen öffnest, dass dein Wort bei uns ankommt und das bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Danke, Herr. Erster Korintherbrief, ich lese es mal vor. Erstes Kapitel, Verse 1 bis 9. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Vers 1, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder. Also Paulus, der Apostel, ist klar. Und dass er durch Gottes Willen Gottes Apostel ist, er wurde von Gott direkt berufen. Aber interessant ist der Sosthenes. Wenn ihr mal die Apostelgeschichte Kapitel 18 auch anguckt, das war genau die Geschichte, wo Paulus in Korinth unterwegs war. Der erste Synagogenvorsteher, der Crispus, hat sich sofort bekehrt und war dabei. Aber ein bisschen später gab es wieder Trouble. Und da war der Sosthenes, der Synagogenvorsteher, der den Ärger verursacht hat und Paulus verklagt hat. Und offensichtlich ist dieser ehemalige Gegner mittlerweile ein Mitgefährte von Paulus. Ist schön, das zu sehen, dass die Leute, die uns heute vielleicht an Karren fahren wollen, morgen an unserer Seite stehen. Das passiert bestimmt nicht, indem wir sie bekämpfen, sondern indem wir sie segnen, ihnen Gutes tun und sie, ja, ihnen einfach ein Vorbild sind und sie ins Reich Gottes hineinlieben. Er schreibt in Vers 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Das ist mal wieder ein schöner Paulussatz mit einem Dutzend Aussagen, nur durch Kommata getrennt. Er schreibt an die Gemeinde Gottes. Ich glaube nicht, dass er die Gemeinde Gottes gemeint hat. So wie wir hier in Sinsheim die Gemeinde Gottes haben, jetzt heißt sie I Believe Gemeinde, sondern die Gemeinde Gottes, wenn man in den Urtext reinschaut, ist da die Ekklesia und die Ekklesia ist das Griechische für eine Versammlung und es ist die Versammlung der Heiligen. Und Paulus schreibt an die Versammlung, ja, die Heiligen kommen noch, Herausgerufene. Also aus der Welt herausgerufene. Paulus schreibt an die Versammlung der Herausgerufenen, die geheiligt in Jesus sind. Geheiligt heißt abgesondert für Jesus. Geheiligt, heilig, das erste Mal, wo das auftaucht, ist an der Stiftshütte, wo Werkzeug gefertigt werden soll für den Dienst in der Stiftshütte. Schaufeln, Eimer, und solche trivialen Sachen, die aber für nichts anderes mehr verwendet werden durften. Also der hohe Priester konnte die nicht am Sonntagabend mit nach Hause nehmen und dann im Garten damit arbeiten, sondern die Sachen waren geheiligt, die waren abgesondert, die durften nur im Heiligtum, nur für Gottes Anbetung verwendet werden. Und hier schreibt Paulus an die Geheiligten in Christus Jesus. Wir sind geheiligt, wir gehören Gott. Wir dürfen für nichts anderes mehr verwendet werden, als um Gott Lob zu geben, in Gottes Reich zu arbeiten. Das ist das Verständnis. Dann schreibt er, berufene Heilige. Berufen heißt von Gott erwählt, nicht aus eigenen Stücken. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der hier sitzt, irgendwann mal beim Frühstück gedacht hat, ah ja, also mein Leben taugt so nichts, ich glaube, ich folge mal Gott. Irgendwann hat uns der Ruf erreicht. Irgendwann hat Gott uns Leute über den Weg geschickt, die uns von ihm erzählt haben, von der Nachfolge erzählt haben, von unserer Erlösungsnotwendigkeit. Und wir sind erwählt. Wir sind berufen von Gott. Handverlesen, jeder Einzelne. Jetzt, einige Leute waren auch gerade bei der Obsternte und so besonders schöne Äpfel oder die ihr als besonders schön erachtet habt, die habt ihr auch extra noch zur Seite genommen. Berufen, ausgesucht. Ich weiß nicht, warum Gott mich ausgesucht hat. wenn ich mich anschaue, ich war nicht gerade der schönste Apfel, so vom Moralischen und so weiter. Aber Gott hat mich auserwählt, berufen. Paulus schreibt dann, also jetzt sind wir, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, samt allen, der komplette Leib. Die Korinther sind nicht ein Haufen für sich, sondern sie gehören zum kompletten Leib Christi, zu allen Jüngern, zu allen, die Jesus als Herrn angenommen haben. Dass sie nicht denken, sie seien da was Besonderes oder was Extranes oder für sie gelten besondere Regeln. Nein, die gehören zu allen. Die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Wir rufen seinen Namen an. Was ist denn sein Name? Wir rufen ja eigentlich nicht bloß den Namen Jesus an, sondern den Herrn Jesus Christus. Er ist Herr. Und wenn wir ihn anrufen, dann nicht als Religionsgründer und als moralisches Vorbild, sondern als unser Herr. Jesus soll unser Herr sein. Und er sagt, was nennt ihr mich da und Herr, Herr, wenn er doch nicht tut, was ich euch sage. Aber wir sollen ihn anrufen als unseren Herrn und als den Christus, als den Erlöser, der uns befreit hat. Also ihr seht, Paulus, kein Wort umsonst. Das zwischen zwei Kommas steht wieder Wahnsinnsaussage, die eine komplette Predigtreihe wert ist. Und dann, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei Ihnen als auch bei uns, aber an jedem Ort. Was ist denn jeder Ort? Jeder Ort ist beim Bäcker morgens, jeder Ort ist auf deiner Arbeitsstelle, jeder Ort ist dein Wohnzimmer, jeder Ort ist dein Schlafzimmer, jeder Ort ist dein Bad, jeder Ort ist der Hof vorm Haus, jeder Ort ist dein Auto, jeder Ort ist nicht eine Kirche, ein Kirchengebäude oder Gemeinderäume. Also es ist nicht so gedacht, dass der Jesus, der mich beschenkt, in Kirchengebäuden eine Stunde in der Woche gelobt wird, sondern mein Herr, mein Erlöser soll alle Zeit und überall von mir gelobt werden. Muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich nur noch mit erhobenen Armen durch die Welt laufe, nichts mehr arbeite und bloß noch Halleluja rufe. Aber mein Zeugnis soll ihn erheben. Mein Zeugnis soll so sein, dass er erhöht wird. Und das, ich lese nochmal schnell den einen Vers vor. Er schreibt an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei Ihnen als auch bei uns. Also es gilt auch für uns heute hier. An jedem Ort, da sind auch wir dabei. Und ich habe versucht, einen eigenen komplizierten Satz zu machen, der definiert, was ein Gläubiger ist. Ein Gläubiger ist von Gott berufen, von dieser Welt abgesondert, ein Teil der Versammlung der Herausgerufenen, die an allen Orten Jesus als ihren Herrn und Erlöser ehren. Nochmal, jeder, der hier drin sitzt, ich inklusive, ist von Gott berufen. Er ist von dieser Welt abgesondert, er ist ein Teil der Versammlung der Herausgerufenen. Also nicht Teil der Ökumene oder sonst irgendwas, sondern der Herausgerufenen. An allen Orten ehren wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser. Und Herr und Erlöser ist schon auch wichtig. Jesus ist nicht bloß der uns in den Himmelbringer, der uns gute Gaben gibt, sondern er ist unser Herr und wir sind ihm zutiefst zu Dank verpflichtet, weil er uns erlöst hat. Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist interessant. Meine letzte Predigt, als ich hier vorne stand, hat einen ähnlichen Inhalt gehabt, zumindest partiell. Paulus wünscht hier den Gläubigen etwas. Er wünscht ihnen nämlich Gnade und Friede. Nicht bloß Friede. Doch am Anfang, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Es sind dieselben Wünsche, die wir quer durch das Neue Testament finden. Wenn Jünger Jesu andere grüßen, sie wünschen ihnen Gnade und sie wünschen ihnen Friede. Gnade sind unverdiente Geschenke. Verdient haben wir nämlich gar nichts. Wir haben weder unsere Erlösung verdient, noch wenn wir erlöst sind, haben wir irgendwas Besonderes verdient, weil wir jetzt besonders fromm oder besonders Gott ehren oder so. Verdient haben wir gar nichts. Und dennoch beschenkt uns Gott immer wieder. Und das ist Gnade. Und Paulus wünscht ihnen Gnade. Und Jesus hat schon gesagt, ja, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Und Ärger gibt es überall. Und was wünscht deshalb Paulus den Korinthern? Er wünscht ihnen Frieden. Und das dürfen wir uns auch wünschen, dass wir des Nachts ins Bett steigen können und friedlich einschlafen. Also nicht voller Unruhe. Dass uns unsere Gedanken nicht auffressen, dass wir an die Leute denken, die uns das Leben schwer machen oder die, denen wir es schwer machen wollen, sondern dass wir einfach Frieden haben. Keine Angst vor irgendetwas, weil wir müssen uns vor nichts mehr fürchten, weder Tod noch Teufel noch irgendwas. Wir müssen uns nicht fürchten. Weil Friede ist nicht unbedingt die Abwesenheit von Krieg, sondern Friede ist tatsächlich, wenn es ruhig ist in uns. Und das ist ähnlich wie mit dem Stress. Wenn du da drei Leute hinstellst und du gibst ihnen eine Aufgabe, der eine fällt gleich zusammen, kriegt einen Nervenzusammenbruch, weil er sagt, das schaffe ich nie. Der nächste fängt bloß an zu schwitzen und sagt, ich mache das. Und der dritte sagt, naja, schauen wir mal, fangen wir mal an. Selbe Situation, der eine reagiert total gestresst, und der andere total relaxed. Nehmen wir noch einen vierten, der hat gar nicht verstanden, worum es geht. Der hat auch seine Ruhe. Und so ist es mit dem Frieden. In derselben Situation haben die eine wahnsinnig Angst. Die anderen fangen an zu schwitzen und sagen, das schaffen wir. Und wieder andere haben es überhaupt nicht verstanden. Und dann gibt es die, die einfach Frieden drüber haben und sagen, okay, mit Gott werden wir da durchgehen. Das passt schon. Und das ist dieser Frieden, den Paulus dort auch den Korinthern wünscht. Verse 4 und 5. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Jetzt müssen wir kurz zurückdenken. Warum hat Paulus diesen Brief geschrieben? Weil er weiß, dass einiges im Argen liegt in dieser Gemeinschaft. Dass da manches nicht, massiv nicht stimmt. Darum schreibt er diesen Brief. Und er weiß offensichtlich, was los ist. Und was macht er? Am Anfang von diesem Brief, der geht mal gar nicht darauf ein, sondern er lobt. Aber weil er die Korinther gerade nicht loben kann, lobt er Gott. Für die Grundlagen, die Gott geschaffen hat, auch für die Korinther. Und er lobt Gott und er spricht dadurch auch den Korinthern Mut zu. Und er sagt, dass die Korinther in allem reich gemacht worden sind, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Also es ist Gnade und es sind unverdiente Geschenke, dass die Korinther mit allem versorgt sind, womit man sich geistlich überhaupt versorgen kann. Sie sind versorgt. Problem ist lediglich, dass der fleischlich gesinnte Mensch geistliche Segnungen nicht versteht. Er fühlt sich von Gott vernachlässigt, von Gott vergessen, von Gott gestraft, weil er es nicht geistlich beurteilen kann. Im Ich greife jetzt vor, das kommt nicht im zweiten Kapitel. Im zweiten Kapitel vom 1. Korintherbrief, Vers 14 steht, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und wenn du also mit deinem Leben, mit deinen Umständen, mit deiner Situation unzufrieden bist und das Gott anlasten willst, warum lässt du das zu? Warum, Gott, ist bei mir das so? Dann hast du nicht verstanden, dass du eigentlich mit allen geistlichen Segnungen gesegnet bist. Dass eigentlich die Umstände dein Leben überhaupt nicht mehr so bestimmen sollen. Dann ist es sehr fleischlich und es ist sehr fleischlich, weil du nicht geistlich beurteilst, was geistlich eigentlich schon vorhanden ist. Es ist die fleischliche Betrachtungsweise, die dich hindert, geistlich zu beurteilen. Rein geistlich fasse ich mal kurz zusammen. Hier steht, ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem, allem heißt komplett alles, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wir haben eine unzensierte, vollständige Bibel, in der Gottes Wille sich offenbart. Wir haben Zugang dazu. Wir haben den Heiligen Geist in uns, wenn wir wiedergeboren sind, der uns in alle Wahrheit führen will, in alle Wahrheit. Wir haben das komplette Wort, wir haben den Heiligen Geist, der uns alles aufschließen kann. Diesbezüglich haben wir alles, nicht bloß die Korinther damals. Wir haben das. Komplett. Nicht, weil ich hier vorne stehe, hätte ich jetzt 75% und die da unten sitzen, haben 65% und die, die noch draußen sind, haben bloß 30%. Nein, jeder hat voll alles. Des Weiteren, wiederum, ich habe es schon öfters von hier gesagt, Epheser 1,3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Nicht der uns segnen wird, der uns sukzessive segnet, schrittweise, nein, er hat uns gesegnet. Und Römer 5,5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe ist ausgegossen durch den Geist, der uns gegeben worden ist. Das sind alles Tatsachen, Fakten. Also, wir haben keinen Mangel an Liebe. Sie ist voll in unseren Herzen ausgegossen. Wir haben keinen Mangel an geistlichen Segnungen, weil wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Wir haben keinen Mangel an seinem Wort und an der Erkenntnis über sein Wort, weil wir sind in allem reich gemacht. Punkt. Wenn ich jetzt trotzdem hadere mit Gott, weil ich es nicht verstehe und deshalb denkt er meint schlecht mit mir, dann ist es, weil ich es fleischlich beurteile, weil ich es weltlich beurteile, weil ich keine geistliche Sicht darüber habe. Was nicht heißt, dass es mir nicht wehtut, wenn ich Schmerzen habe. Was nicht heißt, dass ich nicht traurig bin, wenn Sachen falsch laufen. Was nicht heißt, dass ich nicht hadere, wenn Situationen dumm sind. Aber ich darf Gott nicht dafür verantwortlich machen, dass er mich vergessen hätte oder dass er das mit mir schlecht meint. Warum machst du es mit mir so schlecht und mit dem so gut? Stimmt nicht. Das ist rein fleischlich. Wenn ich den Heiligen Geist bemühe und da drin lese und Gott frage, dann werde ich eine geistliche Sicht für die Dinge bekommen und dann werde ich verstehen, worum es wirklich geht. Verse 6 und 7. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Schon wieder. Während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das ist wieder voll die Bestätigung für das, was ich gerade erklärt habe. Und interessant ist auch hier, Paulus lobt und dankt Gott für das, was er den Korinthern und auch uns gegeben hat. Er spricht die Korinther nicht an und sagt, klasse, dass ihr das erkannt habt, sondern er lobt erstmal Gott dafür, dass er die Grundlagen geschaffen hat und was wir von Gott alles haben. Ja, mit keinem Wort erwähnt er, wie die Korinther mit dieser Tatsache umgehen. Aber das kommt dann im Korintherbrief noch häufig genug, dass er aufgrund dieser Grundlage, das ist jetzt die Grundlage für den Korintherbrief, er sagt bloß mal, Leute, das alles habt ihr. Und dann gucken wir mal eure Situation an und reden über eure Situation. Ob ihr das Ganze geistlich beurteilt oder nicht, ob ihr von der Welt geprägt seid oder ob ihr die Welt prägt, das kommt noch. Und hier steht, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, das steht wirklich noch aus, die Offenbarung Jesu Christi. Wir werden Jesus wiedersehen, wenn er sich der ganzen Welt offenbart und wenn er uns heimholt. Das steht tatsächlich noch aus. Aber Moment. Hier steht, ihr erwartet die Offenbarung des Jesus Christus. Erwarten wir die Offenbarung Jesu Christi? Erwarten wir, dass er uns offenbar wird? Er wird uns auf zwei Arten offenbar. Entweder bei der Entrückung, wenn er uns abholt, oder wenn wir sterben und ihm dann gegenüberstehen. Und hier steht, dass die Korinther das erwarten sollen. Erwarten wir es? Haben wir Lust, zu Jesus zu gehen, so wie Paulus? Oder haben wir Angst vor dem Sterben und klammern uns an das irdische Leben? Weil es vielleicht doch nicht so super ist oder weil, ich weiß nicht, weil wir nichts anderes kennen. Wie die zwei, drei Raupen, wo die eine sagt, ich fühle was, ich muss mich verpuppen oder so, ich habe Angst davor, ich möchte weiter raupen hier. Ich will mich nicht verpuppen, ich will unbedingt weiter auf dem Ast rumkrabbeln und Blätter nagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas anderes danach besser sein soll. Bitte helft mir, dass ich mich nicht verpuppe. In Philipper 1, Verse 21 und 23 schreibt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben, und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Ist es dein Verlangen, Jesus zu sehen, was aber hier so nicht gehen wird? Bist du nur noch hier, auf dass du hier Gott verherrlichen kannst? Auf dass dein Charakter hier geschult wird? Dass du andere Menschen für Jesus gewinnst, aber ansonsten, also wenn mir morgen ein Stein auf den Kopf fällt und das war's dann, Halleluja, dann habe ich es endlich geschafft. Oder Gott bewahre mich vor sämtlichen Steinen, die mir auf meinen Kopf fallen könnten. Ich möchte hier unbedingt noch ein bisschen den nächsten Frühling erleben und nochmal einen guten Zwiebelroschbraten essen und ich würde noch so gern meine Kinder heiraten sehen und ich würde noch so gern ja, erleben, wie ich meine Augen noch schlechter werden und wie... Na, an was halten wir fest? Haben wir Lust am Abscheiden, wie Paulus? Oder halten wir krampfhaft fest an dem, wie es hier ist? Erwarten wir seine Offenbarung? Oder, ja gut, sagen kann man das ja, lesen kann man es auch und vorlesen kann man es auch, aber leben mag ich es eigentlich nicht und glauben schon gleich gar nicht. Ich lese bloß vor, was Paulus an die Korinther geschrieben hat und interpretiere es ein bisschen. Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Auch hier dankt Paulus wieder Gott, was Gott getan hat. Er lobt nicht, dass die Korinther in dem leben oder dass es sichtbar wäre. Er dankt Gott, was er getan hat und was er tun wird. Wer nämlich an Jesus als seinen Erlöser festhält, kommt nicht ins Gericht. Er wird nicht verklagt, auch wenn seine Sünden dies rechtfertigen würden. Auch wenn der Satan das permanent einfordert, dass wir verklagt werden. Die Gnade wird triumphieren, wenn wir am Erlöser festhalten, wenn wir dabei bleiben, dass er unser Herr ist. Gott kommt zu seinem Ziel. Und hier steht, obwohl es bei den Korinthern, obwohl es Paulus bewusst ist, dass da viel daneben läuft, er schreibt, der euch auch festmachen wird bis an das Ende. Das heißt, Paulus glaubt unbedingt dran, dass diese Korinther, die den Weg schon begonnen haben, dass Gott mit ihnen den Weg auch zu Ende gehen wird. Ansonsten hätte er den ja gar nicht schreiben können, brauchen. Dann hätte er sagen können, okay, Korinth ist verloren, ich gründe irgendwo was Neues. Lass mir die doch wursteln, wie sie wollen. Sollen sie ihren frommen Korinthismus leben? Nein, er schreibt ihnen, weil er Hoffnung hat für sie. Er schreibt ihnen, weil er fester Zuversicht ist, dass Gott auch mit diesen Korinthern zum Ziel kommen wird. Und ich habe es in meiner Glaubenskarriere schon öfters erlebt, dass Gott auch mit mir die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Dass seine Gnade jeden Tag neu ist. Und wenn ich so zurückschaue, ich bin öfters mal gestolpert, ich bin schon ein paar Mal auf der Nase gelegen, ich habe schon so manchen Rückwärtsschritt getan, aber unterm Strich ging es vorwärts. Und ich bin Gott dankbar. Und ich bin genauso dankbar, dass Gott mit jedem so denkt und ihm helfen will. Und ihr seht, Sosthenes, den Paulus ganz am Anfang erwähnt, war einer, der vorher gegen Paulus geschossen hat. Und jetzt steht er ihm an der Seite und wird in diesem Brief erwähnt. Ich habe beste Zuversicht für jeden, der Jesus kennt und mal Ja gesagt hat, dass wenn er dabei bleibt, dass Gott mit ihm ans Ziel kommt. Da ist Gott viel mächtiger als alles andere. Und da sind wir schon in Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu, auch wenn wir es nicht sind. Und es liegt wirklich an uns, es liegt an den Korinthern, diese Treue zu erwidern. Und was ist die Treue? Gott hat uns aus Gnade errettet. Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Gott hat uns sämtliche Segnungen geschenkt, vollkommen. Dann liegt es doch an uns, dass wir aus Dankbarkeit uns daran orientieren, was er wünscht. Ich habe, ja, Beispiel Ehe. Wenn ich zu Hause meine schmutzigen Socken durch die Gegend werfe, die Küche verlasse wie ein Bär, der irgendwo eingebrochen ist, und frage, darf ich das noch tun, bevor du dich scheiden lässt? Was darf ich mir noch alles erlauben, bevor du die Scheidung einreichst? Ich will die Scheidung nicht, aber es würde mich interessieren, was ich mir noch alles erlauben darf. Das ist die falsche Einstellung. Die richtige Einstellung soll sein, und was kann ich heute für dich tun? Also nicht, wie es Microsoft sagt, die wollen bloß unser Geld, sondern was kann ich für dich tun? Was kann ich tun, dass es maximal gut wird in der Beziehung? Das muss die Motivation sein. Und nicht, was darf ich mir noch alles erlauben, bevor die Beziehung zerbricht? Und ich habe den Eindruck, dass viele Christen so unterwegs sind, was darf ich mir noch erlauben, bevor das Gericht Gottes über mich hereinbricht? Was darf ich mir erlauben, bevor ich die Errettung tatsächlich ganz verliere? Also mir reicht es, wenn ich mit dem angebrannten Hintern in den Himmel komme, das soll gut sein. Oder, Jesus, was kann ich alles für dich tun? Danke, was du mir alles gegeben hast und was kann ich dir dafür geben? Aber das ist jetzt nur der Einstieg in den Korintherbrief. Das ist das, was Paulus als Grundlage den Korinthern geschrieben hat, um zu sagen, Leute, das ist erstmal Fakt, was von Gott für euch als Grundlage gelegt ist. Und dann krempelt er die Ärmel hoch und dann kommt der restliche Brief. Und ich habe jetzt, Predigt fertig hier, ich habe jetzt ein bisschen Frage, die wir gern in Gruppen besprechen können. Aber die Frage ist, Was würde Paulus an die Ekklesia Vaterhaus schreiben? Welche Wahrheiten müsste er der Ekklesia Vaterhaus nochmal ganz deutlich machen und uns daran erinnern? Wo ist die Ekklesia Vaterhaus geprägt von dem, was die Gesellschaft prägt? Und wo prägt die Ekklesia Vaterhaus unsere Gesellschaft? Verhaltensweisen, Ansichten, moralische Standpunkte unserer Gesellschaft, die bei uns mittlerweile akzeptiert werden? Was sagt Gottes Wort dazu? Was würde Paulus an die Ekklesia Vaterhaus schreiben? Leute, erinnert euch bitte an folgende Wahrheiten. Amen.